Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute Morgen, Herrn Professor Bernd Hohnstein bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Gestern Abend noch bei der Fortbildung, bei Ihrer Fortbildung KI in der Nephrologie, heute Morgen hier bei mir. Ein wichtiges Thema, an dem wir auf alle Fälle anknüpfen werden. Aber stellen Sie sich erstmal vor, wer sind Sie und was machen Sie?
Ja, mein Name ist Bernd Hohnstein. Ich bin Nephrologe. Ich bin niedergelassen tätig in Villingen-Schwenningen. Das ist ein etwas größeres Zentrum. Wir versorgen so ungefähr 800.000 Einwohner mit nephrologischen Spezialleistungen, haben da auch ein Monopol, diverse Standorte. Und ich gehöre jetzt zu denjenigen, denen diese Einrichtung mitgehört, mache also viel Strategie, mache auch viel Digitalisierung, dann logischerweise vielleicht auch. Und komme aber eigentlich aus einer universitären Karriere, habe bis 2016 da in Dresden an der Universitätsklinik gearbeitet und habe auch viel Hardcore-Grundlagenforschung gemacht. Das hat sich alles so ein bisschen verschoben im Laufe der Jahre jetzt, mehr zu klinischen Aspekten und viel zu Management hin, aber ist nicht unspannender geworden.
Ja, klar, man entwickelt sich mit der Zeit, ne, und die Interessen werden auch anders. Aber es ist ja schon trotzdem ungewöhnlich. Ich meine, wir hatten, ich glaube, vor 2 Jahren schon das erste Mal Kontakt gehabt. Wie kommt das Interesse? Weil Sie ja in Ihrem Zentrum vieles durchaus schon anders und intensiver machen als andere. Also woher kommt dieses technologische Interesse aus ärztlicher Perspektive, und auch das Interesse jetzt natürlich für die KI und der Einsatz in der Nephrologie?
Also ich habe mein IT und Computer beschäftigt mich eigentlich, sag ich mal, fast schon immer. Also seit meiner Jugend, würde ich mal sagen, das war ja dann Mitte der 80er Jahre, die ersten Kontakte sozusagen. Ich hatte dann auch das Glück, dass ich technisch eigentlich immer aktuelle Gerätschaften auch mit Einführung der PCs zur Verfügung hatte. Ich habe auch relativ schnell gelernt, wie ich die Dinge auseinander und wieder zusammenschraube und wieder neu installiere. Und das war damals schon so ein bisschen ungewöhnlich. Und das habe ich dann auch gehalten. Ich habe dann auch während dem Studium in so einer Computergruppe in Erlangen, wo ich studiert habe, mitgearbeitet, die da damals die Psychiatrie komplett mit studentischen Hilfskräften versorgt hat. Da war Professor Kalb, der hat damals auch ein Buch geschrieben gehabt und da war das relativ spannend und interessant. Und so hat sich das eigentlich immer fortgesetzt. Ich bin immer an dem Thema dran geblieben, habe mich aber auch immer geärgert, dass eben die Fähigkeiten, die eigentlich hinter der Technologie stecken, im ärztlichen Alltag nie angekommen sind. Und schon mit dem Beginn meiner Tätigkeit, das war damals im Klinikum Nürnberg Süd, da war alles ganz neu gebaut und neue Computer, aber der Lohn der Tagesarbeit war eben, dass man sich vor den Computer setzen durfte und dann im Zweifingersuchsystem die Arztbriefe eintippen durfte bis nachts um 9:30. Und das ist natürlich unbefriedigend und diese, sagen wir mal, Entwicklung, die ist meines Erachtens eigentlich immer hinterher gewesen und nie auf dem Stand, den ich mir eigentlich für die Versorgung gewünscht hätte.
Genau, und jetzt machen Sie es anders, von Grund auf. Ich stelle immer gerne meinen Gästinnen und Gästen die Frage, auf einer Skala von 0 bis 10, wie digital ist denn Ihr Standort aktuell und was zeichnet das für Sie aus? Was ist ein hoher Grad? Also wo stehen Sie von 0 bis 10?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich würde mal sagen, von dem, was man machen könnte, stehe auch ich vielleicht bei 6 von 10.
Da sind Sie aber sehr
Also
bescheiden.
ja, das hat schon Gründe, denn natürlich versuchen wir technologisch wesentliche Schritte zu tun, aber wir haben eben noch viele Wege, die nicht und viele Prozesse, die nicht so digital sind, wie man sich das vorstellen könnte. Das scheitert oft an den Möglichkeiten, die die Software bietet. Das scheitert ganz wesentlich, und das behaupte ich jetzt mal, gilt für die ganze Nephrologie, an den PVS-Systemen, derer es nur zwei gibt in dem Bereich und wo man sich deutlich mehr Entwicklung wünschen würde. Im Moment bin ich so ein bisschen happy, dass ich auf der Seite des Systems bin, wo ich frei auf die SQL-Datenbank zugreifen kann und damit meine eigenen Werkzeuge drauflassen kann. Aber das ist tatsächlich eines der großen Probleme. Und das ist ja, nicht nur ärztliche Tätigkeit bei uns, sondern das ist ganz viel natürlich auch pflegerische Versorgung. Wir haben sehr viele Dialysepatienten an insgesamt 12 Standorten. Und die Pflegekräfte einzubinden, eine Vernetzung von Technologie herzustellen, ohne in eine Monopolfalle zu tappen und auch noch vielleicht schlechte Software einzukaufen. Das ist eine große Herausforderung und deswegen sage ich mal 6 von 10. Also ich sehe da schon noch Potenzial und glaube auch, dass wir da in den nächsten 1-2 Jahren massive Schritte nach vorne machen können.
Also, um jetzt mal so ein bisschen praktischer zu machen oder transparenter, weil wir haben ja auch gestern gemerkt, ne, viele Kolleginnen und Kollegen, es gibt schon so unfassbare Vorreiter, aber das ist ja eher die, nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Was macht Ihre 6 aus? Also, können Sie mal wirklich ganz konkret beschreiben, was tun Sie, um auf einer 6 zu sein? Welche Tools nutzen Sie an welcher Stelle? Jetzt nicht nur für die Ärzte, sondern auch für die Pflege, überhaupt fürs ganze Zentrum, sei es jetzt organisatorisch oder auch diagnostisch oder auch therapeutisch.
Ja. Also wir nutzen natürlich schon viele Werkzeuge. Ich sag mal, wir haben es geschafft, eine weitgehende Digitalisierung zum Beispiel unseres Patientenanbahnungsprozesses, also der Patientenanmeldung, Verknüpfung mit eben digitalen Assessment, in dem Fall in Form von IDANA, Online-Terminvereinbarung und das Terminmanagement sind digitalisiert. Es ist auch die Art und Weise, wie wir dann die Sprechstunde gestalten, schon auf digitaler Basis. Da sind wir gerade ein bisschen in der Transformation. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die nutzen eben Diktiersysteme. Wir evaluieren aber auch gerade KI-basierte Dokumentation und dann eben auch Zusammenfassung als nächsten Schritt. An dem Punkt sind wir schon. Der Prozess, aber auch diese Umgestaltung hat relativ lange gedauert, um das mal so zu formulieren.
Wie lange?
Also ich würde sagen, alles in allem mindestens ein Jahr.
Ja gut, aber Sie haben ja auch viele Standorte. Ne?
Na klar, es sind viele Standorte, da hängen viele Menschen dran. Und die Menschen muss man mitnehmen. Das ist die größte Herausforderung an dieser Stelle. Und zu glauben, wir machen jetzt mal, das ist eben halt so ein bisschen der Trugschluss, weil es gibt eben unterschiedliche Kompetenzen. Und man muss eben aufpassen, dass man die Arbeitskräfte und Mitarbeiterinnen, die man hat, nicht durch so einen Schritt dann auch rausdrängt. Ja, wir wollen die mitnehmen und dann dauert es eben ein bisschen länger, als man vielleicht gemeinhin meint. Wir haben in der Verwaltung, wir haben eine relativ große Verwaltungsstruktur, sagen wir, unser gesamter HR-Prozess ist eigentlich digital basiert. Das ist schon so, unsere Prozesse im Bereich der Lieferketten, da sind viele Dinge entsprechend digitalisiert, da läuft Software, die dann die Lagerhaltung ermöglicht. Wir haben natürlich digitale Dokumenten, Datenbanken, in denen wir komfortabel dann suchen und zuordnen können. Das gibt's schon alles. Wir sind aber viel schlechter konkret im Bereich der Dialysen, wo wir ein paar Standorte mit Maschinentechnologie digital angebunden haben, sodass eben die Behandlungsdaten in den PVS-Systemen landen. Aber wir haben auch noch einige Standorte, wo es nicht der Fall ist. Das ist so ein bisschen das, wo es eben krankt. Und was tun wir noch, um auf die 6 zu kommen? Wir sind zumindest an dem Punkt, dass wir inzwischen ein lokales Language Model laufen haben, also das große und kleine OpenAI Modell, die Open Source sind, laufen bei uns autark ohne Internetanbindung, so dass wir da also auch damit experimentieren können, Patientendaten durchschicken können. Wir haben dahinter noch im Kleinformat ein Retrieval-System gebaut, wo wir in eben halt aktuelle Leitlinien auch reingucken können, das miteinander verknüpfen können. Und da sind wir gerade und da passiert viel Schulung, viel Lernprozess, wie man diese Dinge effektiv einsetzt, wie man vielleicht auch sowas nutzt, um dann automatisiert die Anamnese aus den Vorbefunden zusammentragen zu lassen oder eben halt auch Behandlungsinformationen in den Kontext zu bekommen. Also das sind so die Schritte, wo wir gerade dran sind und wir entwickeln mit ein paar Startups Use Cases im Bereich des Controllings aber auch im Bereich von Patienten oder ja, sagen wir, ärztlichen Unterstützungssystemen für die Visiten, weil wir eben gesagt haben, unsere PVS-Abbildung ist so schlecht, wir haben so viele Klicks zwischen unseren Daten, dass wir das anders aufbereiten und visualisieren müssen und damit uns auch erhoffen, dass wir eine Beschleunigung reinbekommen, Arztzeit freisetzen, die wir dann eben effizienter einsetzen können, um die Patientenversorgung zu verbessern und mehr präsent zu sein. Das ist so ähnlich wie mit einem KI-basierten Dokumentationssystem, wo ich einfach viel mehr, viel bewusster mit den Patientinnen und Patienten sprechen kann und eben halt in der Hoffnung, dass wir damit mehr Zeit haben und die Betreuung für die Patientinnen und Patienten merklich besser wird.
Wow, okay, also wahnsinnig viel Inhalt da drin. Ich möchte noch mal ein bisschen da reingehen, weil ich glaube nicht, der eine oder andere sagt sich jetzt, oh Gott, was meint er denn jetzt eigentlich alles da genau?
Na klar.
Also erstmal zu den Large Language Modellen. Kann ich mir das so vorstellen oder die das jetzt hier hören, dass ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, dass sie sich erhoffen oder schon testen, dass die sie unterstützen, in Anführungsstriche Berichte oder Akten von Patienten mit durchzusehen und zu schauen, wie der Verlauf war und so eine Art Briefing vor einer Wiedervorstellung zu geben, um sozusagen nochmal so einen Reminder zu haben. Ich mache es momentan noch so, ich klicke in jedes PDF rein und suche die und denke so, oh, wo war das nochmal? Okay, und dann alles wieder im Kopf zu behalten und dafür habe ich ungefähr 30 Sekunden Zeit, bevor der nächste Patient kommt. Das wäre ja schon gut. Also so, verstehe ich das richtig?
Ja, also da gibt's ja verschiedene Varianten, wie man das tun kann. Ich sag mal PDF, das ist ja für mich immer die größte Digitalisierungskrücke, die wir haben. Ja, da bin ich ja immer nicht so angetan. Wir haben's natürlich. Nein. Ja, wir dürften inzwischen übrigens auch lernen, seit wir dieses Language Model haben, dass unsere PDFs nicht alle maschinenlesbar waren, die wir da abgelegt haben.
Okay.
Das lag dann an Scanner-Software, die das einfach nicht konnte. Und wir haben verschiedene Scanner im Zentrum laufen. Das haben wir inzwischen abgestellt. Muss man aber auch erst mal draufkommen, weil sonst hat man noch ein paar Jahre lang Sachen, die man nicht lesen kann. Ja, also man kann eben halt ein PDF durchschicken und sich Informationen zusammenfassen lassen. Das ist natürlich immer viel Handarbeit. Trotzdem, ein Use Case ist wirklich Informationen über Patienten zusammenzutragen. Auch das ist noch nicht perfekt, weil wir unsere SQL-Datenbank noch nicht an das System angebunden haben. Das ist aber etwas, was wirklich oberste Priorität hat im Augenblick und dann eben genau mit diesem Ziel. Wir haben das auch getestet. Wir haben ja im PVS Makros und können dann sagen, so jetzt weiß ich mal von dem Patienten X die ganzen Anamnese-Einträge des letzten Jahres raus und dann schicke ich die durchs Language Model und sage, erstell mir doch mal eine Zusammenfassung mit den Problemstellungen, mit den Medikamentenänderungen und dem und jenem aus dem letzten Jahr und dann macht er das. Und da sind diese Systeme ja auch ziemlich gut und machen auch eine verlässliche Zusammenstellung, gliedern das eigentlich auch immer wunderbar.
Und das nutzen Sie schon im Alltag?
Das nutze ich ab und zu. Das Problem ist, dass eben vorne dran der Prozess des Zusammenstellens der Informationen kommt und das müsste man natürlich automatisieren. Aber das funktioniert und das kann man einsetzen, nutze ich auch, genauso wie ich eigentlich auch gern mal das System nutze, um mir einfach aus unseren digitalen Anamnesebögen eine Erstanamnese zusammenschreiben zu lassen und das als Vorlage zu haben und dann ein paar kleine Edits zu machen und dann eben eine Eintrag habe und auch da, und dann kann man natürlich sagen, ja, das ist jetzt aber nicht so, wie wenn ich das persönlich diktiert hätte. Das stimmt, aber ich habe trotzdem die Informationen alle drinnen und vielleicht sogar eine andere Übersicht. Das fand ich eine ganz spannende Erkenntnis, dass nämlich so ein Modell plötzlich hergeht und so eine Anamnese untergliedert. Manchmal in Stichpunkte nach aktuellen Beschwerden und Vorgeschichte und Sozialanamnese. Das landet sonst alles in dem Blog und wir wissen, dass Arztbriefe sowieso nicht so besonders eifrig gelesen werden, wenn sie mal rausgehen. Und so kann man einfach ein bisschen schneller einen Überblick behalten. Diktieren wollte ich sowas nie, weil da würde ich, glaube ich, am Rad drehen, wenn ich die ganzen Absätze diktieren müsste. Aber wenn das System das automatisiert erstellt, kriegt man einfach andere Übersichtlichkeiten. Und das sind schon praktische Einsatzbereiche, die spannend sind und das wollen wir auch weiterentwickeln in dem Sinne, dass wir eben in der Lage sind, wirklich hier drüber eine bessere Übersicht über Patienten herzustellen. Wir sind halt ein großes Zentrum. Wir haben, je nachdem, wie man das betrachtet, 16 bis 18 Fachärzte, wir haben Physician Assistants und wir haben nicht die Situation, dass wir eine 1:1 Patientenbindung haben. Dann muss man natürlich Wege herstellen, das ist vielleicht auch jetzt die Stärke an der Stelle, dass wir gut dokumentieren und der Nächste, der einen Patienten sieht, weiß, wo er steht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hilft uns das eben natürlich, wenn wir solche Werkzeuge benutzen, weil die Dokumentation entsprechend verlässlich ist und gut ist und wir auf die Art und Weise uns Unterstützung holen können.
Naja, das mit der 1:1 Patientenbindung, gerade in der Dialyse oder Nephrologie, ne, wo es gar nicht so viele gibt, das ist ja wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr machbar. Und deswegen ist es ja gut, diese ganzen Dinge mit einzusetzen, um sich da Zeit zu verschaffen. Und ein anderer Punkt, den Sie noch ansprachen, war, dass diese PVS-Systeme natürlich sozusagen spezialisiert sind auf die nephrologischen Fälle und Bedürfnisse oder der, wie etwas wahrscheinlich auch grafisch dargestellt ist und wird, oder meinen Sie das, also sozusagen, dass Sie schneller sozusagen, Sie haben ja gesagt, Sie wollen die Zeit der Kollegen freischaufeln. Was bräuchten Sie da, was aktuell gar nicht existiert? Ich meine, das hängt ja auch vom Fach zu Fach ab, aber bei Ihnen in Ihrem Fach.
Also man muss sich das ja so vorstellen, in der Nephrologie waren die PVS-Systeme letztlich erstmal entwickelt worden als Dialyse-Dokumentationswerkzeug und als Abrechnungswerkzeug und sind dann mehr und mehr auch dahin entwickelt worden, dass man damit ambulante Patientenversorgung macht. Ja. Jetzt hat sich die Situation aber, sag mal, gravierend verschoben, weil wir inzwischen uns ein bisschen mehr bewusst sind, dass wir allein in Deutschland 8 bis 10 Millionen chronisch Nierenkranke haben. Zugegeben, wir sehen leider, sage ich mal, bei weitem nicht alle, weil sie nicht identifiziert werden. Aber die Notwendigkeit, dass hier Verbesserungen stattfinden und wir einfach die Effekte, die Digitalisierung mitnimmt, mitbekommen, effizientere Patientenversorgung gewährleisten zu können. Das ist zwingend notwendig und darauf sind diese Systeme nicht optimiert. Die Oberflächen sind veraltet in der Art und Weise, wie sie Informationen darstellen. Man ist gezwungen, die Bildschirmschriftgröße auf 175% zu stellen, damit man es entspannt lesen kann, weil man die Schriftgröße im Textfeld nicht für sich variabel einstellen kann und so weiter. Also sind viele, viele Themen, die man sich natürlich anders wünschen würde. Und wo man dann sich Workarounds suchen muss, einfach um den Alltag da angenehmer zu gestalten. Und wir haben das auch mal in unserer Ärzteschaft abgefragt, wo denn der Alltagsschmerz am größten ist. Ja. Und der ist tatsächlich in der ambulanten Versorgung am größten, weil die Pace relativ hoch ist, weil es viele Patientinnen und Patienten sind, durchaus auch mit komplexen Krankheitsbildern. Und eben halt die Werkzeuge, die wir haben, nicht ideal sind und damit einfach viel Nacharbeit verbunden ist, während ich in aller Regel, wenn ich eben eine Visite beim Dialysepatienten mache, die Informationen, die ich brauche, alle habe. Da habe ich auch nicht die Notwendigkeit, dann nach jeder Visite einen Arztbrief zu verfassen. Das ist natürlich im ambulanten fachärztlichen Versorgungsbereich schon ein bisschen anders. Und das ist ein Schmerzpunkt und da muss man meines Erachtens dran ansetzen, weil man nur auf die Art und Weise auch zukunftsfähig werden kann und in der Lage ist, dann den Patientinnen und Patienten in der großen Breite ein gutes Angebot für die Betreuung zu machen.
So wie ich Sie wahrnehme und kennengelernt habe, haben Sie schon ein eigenes entwickelt mittlerweile, oder?
Nee, das ist tatsächlich, also das würde mir unter den Nägeln brennen, da bin ich auch nicht der Einzige, aber das Problem ist vielleicht noch nicht mal das Entwickeln, sondern das, was ja auch die Hersteller beschäftigt, sind diese konstant auftauchenden Veränderungen von Anforderungen hinsichtlich technischer Neuerungen. Also unsere PVS-Hersteller beklagen dann natürlich auch, dass sie dreimal das EPA-Modul programmieren mussten, weil sich es immer wieder verändert hat. Und so weiter. Und das Updaten und ständig Aktualisieren der Systeme, da sehe ich eigentlich den viel größeren Schmerz und da ist wahnsinnig viel an Arbeit und das ist am Ende auch das, was natürlich diese Hersteller blockiert, wirklich in die Zukunft zu entwickeln. Und klar, dann ist es natürlich ein kleiner Fachbereich, wo man nicht den großen Business Case ziehen kann, wie in der Allgemeinmedizin oder anderen groß aufgestellten Spezialbereichen.
Ja, aber Sie haben ja gerade im Vorgespräch gesagt, ich glaube, jeder Neunte verstirbt mittlerweile an Nierenerkrankungen. War das so? Oder habe ich das?
Ja, gab es jetzt auf der Kidney Week in Houston eine aktuelle Publikation, die im Lancet auch nachzulesen ist. Wir kommen ja von Platz 15 ungefähr aus dem Jahr 2016. Das hat schon große Wellen geschlagen, weil die Prognose war, auf Platz 5 im Jahr 2040 zu landen. Ich glaube, so richtig geglaubt hat es keiner, aber jetzt kam sozusagen eine neue Analyse. Jetzt sind wir so 8 Jahre, 9 Jahre später und jetzt sind wir inzwischen auf Platz 9. Und ich habe letztens schon mal gesagt, wenn man nicht aufpassen, werden wir Weltmeister. Möchte ich in dem Fall nicht werden. Also gerne im Fußball, aber nicht bei den Todesursachen meines Fachgebiets. Ja. Also deswegen, das finde ich schon beeindruckend und es ist eben halt in dem Bewusstsein der Gesamtbevölkerung nicht vorhanden. Wir kämpfen ja da sehr viel auf der politischen Ebene auch um eine bessere Wahrnehmung dieser Albuminuriemessungen, die halt elementar sind für die Erkennung und die halt in der breiten Masse nicht passieren. Da gibt es auch Daten, ja, wir sind jetzt so bei 1-2% der Patientinnen und Patienten, wo das tatsächlich gemacht wird in der Basisversorgung. Und das genügt eben halt nicht. Ja, und deswegen ist das ein riesiges Risiko für alle Menschen, die älter werden, da eben an den Komplikationen dann vielleicht irgendwann zu versterben.
Ja, nicht die nur älter werden. Ne? Ich habe ja erzählt, ich habe Patienten, die sind um die 50 und sind schon unfassbar schwer krank. Aber warum, also ich meine, jetzt springen wir ein bisschen im Thema jetzt wieder ein bisschen zurück zum Medizinischen. Warum ist so eine Zunahme von Platz 15 auf Platz 9? Woran liegt das?
Ja, das hat natürlich unterschiedliche Aspekte. Also klar, da gehen in westlichen Ländern die großen Volkskrankheiten mit ein. Ja. Diabetes, Hypertonie, natürlich immer noch die mangelnde präventive Medizin in unseren Breiten. Und auch wenn man jemanden mit Mitte 50 als Hochrisikopatienten identifiziert, dann hat man halt in aller Regel schon Schädigungsmechanismen an den Gefäßen. Und da ist natürlich die Niere als extrem gut durchblutetes Organ unmittelbar betroffen und anderen Organen. Also das ist einer der Punkte und dann spielen natürlich, und da gibt's auch gute Prognosen dazu, die klimatischen Veränderungen auch mit rein. Das trifft jetzt vielleicht uns hier nicht unmittelbar, auch wenn wir sicherlich auch Menschen zu beklagen haben, die an den Folgen des Klimawandels sterben. Aber diese Situation hoher Außentemperaturen, großer Dürren, mangelndes Wasser, das spielt natürlich damit rein und das ist auch etwas, was am Ende zu Organschäden führt und dann natürlich zu einer Zunahme von entsprechenden Todesfällen. Also weltweit schätzt man ja, dass ungefähr 800 bis 900 Millionen Menschen chronisch nierenkrank sind. Ja.
Okay, Sprung zurück. Sie sagten, die technischen Anforderungen haben zugenommen.
Genau.
Gibt es da eigentlich überhaupt irgendeine Lösung? Weil wir auch, was wir ja gestern in unserer Fortbildung natürlich besprochen haben oder was ich sehr eindrücklich fand, war der Kollege, der sagte, dass wir ja auch die Nephrologie attraktiv für Ärztinnen und Ärzte halten müssen, weil es da auch immer weniger werden, aber die nierenerkrankten Patienten nehmen zu. Das ist ja auch ein Mismatch und auch man sich überlegen muss, wie kann man Innovation und KI und all diese Möglichkeiten mit in dieses Fach bringen, sodass das es auch wieder attraktiver macht, auf der einen Seite für die Professionals, aber auch auf der anderen Seite vielleicht auch diese ganzen technologischen Möglichkeiten nutzt, um den Patienten vielleicht in einer Heimdialyse oder in anderen Kontexten besser zu unterstützen, auch im Endeffekt einen Datentrend zu erkennen und nicht erst zu kommen, wenn es zu spät ist und dann ganz schnell so eine Notdialyse zu machen oder in diesem Sinne.
Ja, also Das ist genau der Punkt und natürlich auch das, was mich extrem beschäftigt. Ich glaube ganz sicher, dass Digitalisierung ein Weg ist, wie man attraktiv wird für Mitarbeiterinnen, Auszubildende und so weiter. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das glaube ich, ist auch eine Chance für so einen kleinen Fachbereich, wie wir das sind, dass wenn wir da sind, dass wir dann vielleicht besonders spannend und attraktiv sind. Und das ist vielleicht, sag mal, was ich am Anfang gestellt habe, mit den PVS-Systemen dann auch eine Chance, weil wir eben halt nicht mit 10 Herstellern sprechen müssen, sondern mit wenigen und auch die Werkzeuge, die wir dann, und ich bin so ein großer Fan des Baukastenprinzips, da an die Seite ranbekommen und entwickeln, dass man da eben halt nicht so viele verschiedene Partner bespielen muss. Aber es ist sicherlich so, dass wir da ran müssen. Ich glaube immer noch, dass in der Ärzteschaft das Thema nicht bewusst genug ist, auch das Grundthema der Notwendigkeit, dass eben Daten digital vorliegen und digitalisiert sind, weil wir nur dann ja im zweiten Schritt auch damit was machen können. Und deswegen war eigentlich auch mal der Ursprungsimpuls, das Feld KI intensiver zu bespielen. Die Veranstaltung, die wir ja gestern hatten, die haben ja 2021 begonnen. Da gab's ChatGPT in der Form noch nicht. Aber natürlich aus der Erkenntnis, dass man immer einen Schritt weiterdenken muss, um mal die Grundschritte zu tun. Und nur wenn man über KI nachdenkt und drüber spricht, kommt man meines Erachtens an den Punkt, wo man sagen muss, okay, wenn ich da hinkommen will, dann muss ich ja erstmal sagen, jetzt mache ich mal die ganzen Digitalisierungsschritte vorne weg. Und ich glaube, das ist das, was uns im Moment noch viel, viel mehr beschäftigt. Und natürlich auch das Bewusstsein oder KI das Bewusstsein dafür schärfen muss, dass wir uns eben in unseren Prozessen verändern müssen, um diese Werkzeuge einzusetzen. Und das daraus resultiert Attraktivität. Und natürlich müssen wir auch versuchen, die Patientinnen und Patienten einzubeziehen. Das ist vielleicht auch nochmal eine besondere Herausforderung, dass wenn Sie da in unserem Fachbereich fragen würden oder auch bei mir im Zentrum, gibt es sicherlich viele, die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil klar, in Deutschland ist es eben so, dass der Mensch, der mit Dialyse behandelt wird, im Mittel 75 Jahre alt ist. Ja? Aber auch diese Generation in 10 Jahren sind es die heute 65-Jährigen, dann entsteht eben diese größere Nähe und es reicht eben nicht, erst in 10 Jahren drüber nachzudenken, wie wir das Thema auffangen, sondern wir müssen jetzt drüber nachdenken und Wege suchen, wie wir mit den Patienten in eine bessere Interaktion auf der Ebene kommen, auch das Bewusstsein dafür stärken, dass diese Digitalisierung uns hilft und deren eigene Betreuung am Ende auch natürlich helfen wird. Und da muss man ansetzen. Und wir haben einen riesigen Nachteil in Deutschland. Und das ist, glaube ich, dass wir halt grundsätzlich auch in den Verwaltungsbereichen nicht so digital sind, wie das andere Länder schon vorgemacht haben. Und das macht es in der Medizin nicht einfacher, weil wir natürlich jetzt an dem Punkt sind, wo wir für die Versorgung den Patientinnen und Patienten das beibringen müssen und nicht darauf aufbauen können, dass eben, sagen wir mal, in anderen Strukturen Deutschlands Digitalisierung schon gegeben und weitreichend vorhanden ist. Ja.
Sie waren ja gerade in den USA, ja, also da muss ich jetzt nachfragen, würden Sie sagen, da ist es anders?
Ja, ich unterziehe mich natürlich da nicht der medizinischen Behandlung. Traditionell ist es natürlich so, dass in den USA die großen Konzerne eine ganz andere Rolle spielen und auch das Gesundheitswesen ja schon ganz anders durchdrungen haben, ja. Und jeder große Brand hat natürlich seinen eigenen Healthcare-Bereich gegründet und versucht, in der Patientenversorgung eine richtig wichtige Rolle zu spielen. Und das ist das, was ich genau in Deutschland nicht haben möchte, ehrlicherweise gesagt. Aber daran wird im Hintergrund natürlich auch gefeilt und gearbeitet. Es ist auch klar, dass wenn man so ein bisschen die Perspektive zeichnet für große Konzerne, dann ist für die, sag mal, auch das E-Auto eigentlich nicht mehr interessant, sondern Healthcare. Das ist der Zukunftsmarkt, ja. Das haben die alle längst erkannt und schmeißen sich da richtig rein und versuchen mit digitalen Zwillingen und smarten Apps und irgendwelchen Werkzeugen natürlich unsere Daten zu bekommen und aufzuzeigen, wie toll das ist, mit ihnen zusammen funktioniert. Und das ist ein Problem, ja.
Glauben Sie, dass wir das überhaupt noch aufholen können?
Doch, das glaube ich schon, weil am Ende ja nicht nur der digitale Frontend zählt, sondern wir Ärztinnen und Ärzte zählen. Mhm. Und da erinnere ich mich sehr gern an ein Gespräch, das ich kürzlich mit dem Professor Spitzer geführt habe, zusammen mit meiner Kollegin, der Daniela Schmiedeke. Wir machen ja einen Nieren-Podcast, Niere to go. Der war als Festredner auf dem Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie und hat uns da ein bisschen Rede und Antwort gestanden. Und ich glaube schon, dass wenn man so die Synthese aus diesen verschiedenen Aspekten rausnimmt, dass es natürlich klar ist und auch den Patientinnen und Patienten, das hat man auch dem Kongress in Gesprächsrunden gemerkt, schon bewusst ist, dass diese digitalen Werkzeuge und Interaktionsmöglichkeiten genutzt werden müssen, aber eben immer mit dem Hintergrund, dass mehr Zeit da ist, um wirklich das Patientinnen-Arzt-Gespräch und Ärztinnen-Gespräch zu ermöglichen und dafür Zeit zu finden. Und den Patienten und Patientinnen ist, glaube ich, das immer noch extrem wichtig. Und das Digitale alleine reicht meines Erachtens auch in Zukunft nicht. Also das hat was mit Vertrauen zu tun. Mhm. Und so würde ich auch das sehen. Und so habe ich beispielsweise auch die Governance bei uns im Zentrum geschrieben, dass eben natürlich wir für bestimmte Themen diese digitalen Werkzeuge nutzen, aber dass es gleichzeitig eben eines der wichtigsten Ziele ist, sicherzustellen, dass am Ende einer Entscheidungskette immer ein Experte, eine Expertin steht, und zwar nicht für irgendwas, sondern eine Expertin für diesen Entscheidungsprozess. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und deswegen bin ich da nicht so pessimistisch, dass wir nicht auf der richtigen Spur sind. Ich habe so ein schönes Bild vor Augen, das auf dem Big Bang AI Festival in Berlin von einem Redner gezeigt worden ist mit drei Tieren, und der Hase rennt vorne weg und direkt auf den Abgrund zu, und die anderen sind ein bisschen hinterher. Wenn man das nochmal ein bisschen übersetzt, dann muss man sagen, es kann schon sein, dass der vorne wegrennt, vielleicht nicht der ist, der als erster im Ziel ankommt, sondern manchmal
fällt.
Ja, ich meine, wie gesagt, die Entwicklung ist hinterher extrem dynamisch, und es kann schon sein in dem Bereich, dass nicht der am schnellsten entwickelt, auch derjenige ist, der am erfolgreichsten entwickelt, sondern manchmal einen Schritt zurückzugehen und sich anzugucken, wie die verschiedenen Entwicklungen und Use Cases wirklich sind, kann schon hilfreich sein. Und das ist auch was wir in Deutschland, glaube ich, noch, zumindest wenn wir uns ein bisschen anstrengen, ganz gut bewerkstelligen könnten.
Interessantes Bild. Also ja, wir brauchen die Treiber, und es gibt die das so voranpushen, ja, und die ziehen dann die anderen mit. Aber ich glaube auch, dass es selten, das habe ich auch, glaube ich, gestern auch gesagt, ne, in meinem Vortrag, es scheitert meistens nicht an der Technologie, sondern an vielen anderen Dingen, die drumherum sind, ne, die verhindern, dass es wirklich übersetzt werden kann. Ja. Und ich glaube, es wird noch sehr spannend. Aber wenn Sie mal so in eine Glaskugel gucken könnten oder sich was bei einer Fee für Ihre Dialysepatienten wünschen könnten, KI unterstützt, was wäre so, wenn Sie jetzt mal träumen dürften, wie würde so ein Ablauf am Tag aussehen? Und ja, erzählen Sie mal. Das würde mich nochmal so ganz jetzt so ganz praktisch interessieren.
Also da habe ich natürlich auch schon viel drüber nachgedacht und versuche auch die entsprechenden Schalter dahin umzulegen. Also natürlich möchte man das, was wir jetzt nicht überall haben, man möchte eigentlich natürlich die Technologie vernetzen. Ja. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass also die Informationen aus den Geräten vernetzt vorliegen, dass man, wenn man einen Tag startet, dass da ein System vorhanden ist, das den erfahrenen Kräften bei uns auf den Stationen sagt, hier bei dem Patienten gab es in der Woche einen Blutdruckabfall, und hier schaut es so aus, als gäbe es ein Problem mit dem Sollgewicht. Das sind so Informationen, die wichtig sind, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger erfahren sind und immer jünger werden. Und es würde das System extrem unterstützen. Dazu brauche ich die Vernetzung der Maschinen. Dazu brauche
ich. Also darf ich kurz einhaken? Also ja. dass dieses Sollgewicht und der Blutdruck, dass das sozusagen Daten vom Patienten von zu Hause aus zu Ihnen gleich übertragen werden?
Nee, das reicht mir, wenn ich das im Zentrum habe. Okay. Also wenn ich die Daten aus der digitalen Waage habe, wenn ich den Blutdruck automatisch übertragen bekomme, die Behandlungsdaten. Ich behaupte auch, und das ist auch ein wichtiges Ziel, dass wir eigentlich dann aus aus den Behandlungen, individuellen Behandlungen irgendwann prognostizieren können, wann ich mit einem Kreislaufproblem oder irgendeiner akuten Situation bei Patientinnen und Patient rechnen kann. Also diese Prädiktion, das wäre auch ein Ziel. Auch darüber habe ich schon mit dem einen oder anderen gesprochen. Dazu brauche ich natürlich die Vernetzung. Und ich hätte es eigentlich auch gerne, dass irgendwann meine Pflegekräfte mit dem Tablet durch die Gegend laufen und darüber auf ein schönes Behandlungsprotokoll zugreifen. Sowas gibt es tatsächlich auch schon. Das ist jetzt eher die Frage, wann man den Invest vielleicht dahin tut. Und damit einfach nochmal moderneres Arbeiten ermöglicht wird. Und genauso elegant hätte ich das eigentlich gern auch bei der ärztlichen Visite, dass ich auf meinem Desktop einerseits die Daten aus den Behandlungen so aufbereitet bekomme, dass ich auf einen Blick sehe, wo ich mit dem Patienten stehe und wo Probleme sind und das vielleicht noch mit dem Therapieunterstützungssystem, sagen wir mal, ein bisschen unterfüttern kann und dann auf elegante Art und Weise, und da sind wir eigentlich schon, dann mit dem Patienten sprechen kann und ein System transkribiert, zuhört und mir KI-basierte Zusammenfassung liefert und ins PVS packt. Das ist, sind so, so die Idealprozesse, und da wäre ich eigentlich gern spätestens in 1,5 bis 2 Jahren.
Sehr schön und sehr konkret. Aber ich möchte mal hervorheben, und der Beste, oder das fragen ja viele Investoren immer, ja, was hat denn der Patient davon? Was merken wir denn jetzt am Ende davon? Ne, der Patient sieht sich mehr vom Arzt und hat sicherlich auch, wenn eine Prädiktion möglich ist, auch Verhinderung von Komplikationen und wieder stationären Aufenthalten. Und mit, das zieht wieder Folgekosten nach sich, wenn solche Dinge möglich sind.
Ganz genau. Und die Komplexität ist ja durchaus hoch, weil eben diese besagten Parameter mit reingehen. Und wir sind auch noch nicht an dem Punkt, dass wir irgendwie automatisiert Laborbefunde mit integrieren. Auch daran arbeiten wir in gewisser Weise. Aber in so einem großen System, wie wir das haben, und das muss ich zu meiner Schande eben gestehen, und deswegen vielleicht auch nur 6 von 10 Digitalisierungspunkten. Die Labore schicken nach wie vor ihre auffälligen Befunde munter per Fax in unser Zentrum. Ich habe es noch... Also wir haben es noch nicht sozusagen in ein digitales Fax gewandelt. Wir sind aber auch da an den richtigen Schritten dran. Das Problem ist, es gibt eben in diesem Bereich keinen Patienten, der keine Auffälligkeiten hat.
Ja.
Und das heißt, jeder Patient, jedes Labor kommt
ununterbrochen.
Ununterbrochen raus, wenn sie Labore machen. Und das ist eben halt ein riesiges Dilemma, und das muss man deutlich perfektionieren und weiterentwickeln. Und dann natürlich eben auch in diese Entscheidungsprozesse mit integrieren. Ja, und also, das macht im Alltag viel Aufwand.
Eigentlich muss man sozusagen zu so einem Zentrum auf alle Fälle, kann man ja fast eine eigene Laboreinheit dazu weiterentwickeln.
Ja, das könnten sie machen, ja.
Könnte man. Und das führt mich zu, ich habe noch zwei Fragenblöcke. Also unfassbar, was Sie alles machen und über in welche Tiefe Sie das Wissen haben und was für eine Komplexität und Überblick man haben muss bei so vielen Zentren. Jetzt mal, wie viel Prozent, also sind Sie noch ab und zu an den Patienten, und
ja, klar,
wie viel Zeit beschäftigen Sie sich damit? Also damit auch Kollegen mal so eine Idee haben, weil nicht jeder führt so ein großes Zentrum wie Sie. Ja, also manche haben ja auch noch eine Einzelpraxis, und es wäre ja auch total schade, wenn es die jetzt ja gar nicht mehr geben würde, weil es überhaupt nicht mehr zu schaffen ist. Weil manche würden hören das jetzt und denken, oh Gott, ich wollte Medizin machen und jetzt hier nicht Business-Strategie-Themen und ein Tech-Experte werden. Also wie viel Prozent Ihrer Zeit gehen in diese Strategie, in diese Entwicklung und dieses Voranschreiten voran? Und wie viel Prozent der Zeit sind Sie, ich meine, ist mir klar, dass Sie da eine besondere Rolle haben, aber noch am Patienten? Und ich finde es gut, dass Sie das beides machen, nur mal so.
Also das Ziel ist eigentlich, und es trifft alle, die sozusagen jetzt hier auf der Leitungsebene von uns tätig sind, dass wir eigentlich an 3 von 5 Tagen mit dem Patienten zu tun haben. Das schwankt so ein bisschen, es ist ja schon ein bisschen rausgekommen, dass ich mich nicht nur um diese Strategie und Digitalisierung kümmere, sondern auch um ganz viele Medizinthemen, wo ich das ein oder andere Steckenpferd auch noch habe. Das limitiert dann so ein bisschen die Zeit, aber ich sag mal, ich arbeite jetzt auch nicht die normalen 100%, die man sich unter 100% vielleicht vorstellt.
Das glaube ich.
Sondern das geht nahtlos. Aber trotzdem, das ist mir auch wichtig, weil ich sonst nicht abbilden kann und nicht verstehen kann, wo wir stehen, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen, wo die Kolleginnen und Kollegen stehen. Und das muss man immer runterbrechen und man muss natürlich auch immer vor Augen haben, dass unterschiedliche Menschen auch mit unterschiedlichem Enthusiasmus und auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit arbeiten. Okay. Und das muss man auch in so ein komplexes System integrieren. Trotzdem glaube ich, dass von dem, was wir jetzt tun, und das ist dann vielleicht auch meine berufspolitische Perspektive, wo ich auch aktiv bin, dass wir eben den Luxus haben, einerseits diese Entwicklungen mittreiben zu können und vielleicht auf eine andere Art und Weise testen zu können, aber natürlich auch dann die Grundlage dafür zu legen, dass der ein oder andere dann doch davon auch profitiert und irgendwie klar wird, wie man eben diese Technologien, auch wenn man mit weniger Personen aufgestellt ist, wirksam umsetzen kann. Und zumindest in unserem Fachbereich sind die meisten Einrichtungen doch häufig kleine Mittelständler, die halt dann vielleicht 40, 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die sie für die Behandlung brauchen. Und auch da sind natürlich Maßnahmen wirksam, weil ich Zeit einsparen kann und Effizienz steigern kann durch die richtigen Schritte. Und vielleicht muss ich die aber nicht als allererster tun. Und klar, das Grundproblem, die ganze Medizin hat, dass die Komplexität der Verwaltungsstrukturen und der Bürokratie so groß sind, dass es eine echte Herausforderung auch aus meiner Sicht ist, eigentlich alleine als Einzelkämpfer in der Zukunft eine Praxis zu betreiben. Mhm. Das ist schon das Thema. Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch eine Entwicklung, die eben halt in eine Richtung läuft, nämlich in den Zusammenschluss, einfach weil diese strukturellen Dinge gar nicht anders zu bewerkstelligen sind. Und wenn ich das jetzt persönlich machen müsste, dann könnte ich mich um diese strategischen Themen nicht kümmern. Nee, das ist völlig klar.
Ja, sehr spannend. Zum Ende noch ein letzter Appell. Und zwar, ich würde Sie jetzt so fragen in verschiedenste Richtungen. Sie dürfen einen Satz sagen an die verschiedensten Stakeholder-Gruppen, an Personen, was Sie sich von denen aktuell oder in der Zukunft wünschen. Okay, fangen wir mal an mit den ärztlichen Kollegen. Was würden Sie denen hier gerne heute mitgeben?
Offenheit und bewusste Schritte zur Digitalisierung und eben halt auch das Bewusstsein, dass man auf diese Art und Weise moderne Arbeitsumgebungen schafft und auch damit hoffentlich junge Kolleginnen und Kollegen gewinnen kann, die in der Zukunft das, was man selber gerne oder so gerne gemacht hat, auch weitertragen wollen.
An die Pflege und an die Pflege und MFAs, ja. Vielleicht unterschiedliche Impulse, weiß ich nicht.
Ja, also ich sag mal, da ist es aus meiner Sicht auch so, die Offenheit für Veränderungen. Es wird sich was verändern, aber es wird und es wird auch einen gewissen, sagen wir mal, Aufwand machen, aber ich auch da sehe ich so ein bisschen am Licht am Ende des Tunnels und wirklich auch die Möglichkeit, dass neue Konzepte und auch eine Veränderung der Alltagstätigkeiten vielleicht dann eben möglich machen, dass man wieder mehr das tut, was man eigentlich mal gelernt hat, sich nämlich um Menschen zu kümmern, Patientinnen und Patienten, und rauskommt aus Dokumentation und irgendwelchen Abarbeiten von Routinen.
An die Krankenkassen?
An die Krankenkassen, von denen würde ich mir wünschen, dass sie an den Punkt kommen, wo sie erkennen, dass in der Digitalisierung eine Chance liegt, die man ergreifen muss, indem man positive Incentives schafft, die Menschen dazu zu motivieren, die Veränderungen zu gehen. Im Moment haben wir vorwiegend immer ein System der Bestrafung für Dinge, die nicht umgesetzt werden, führen damit eher dazu, dass Menschen frühzeitig in Rente gehen, als dass sie bereitwillig die Entwicklungen mitgehen. Also die Incentives, glaube ich, die spielen eine ganz wesentliche Rolle.
Aber ist das die Krankenkasse oder eher das Sozialsystem, das Sozialversicherungssystem?
Ich glaube schon, dass das ist ein Kostenträger-Thema, dass eben halt die richtigen Anreize geschaffen werden und wir es möglich machen, dass wir noch so viele Menschen sind, die im Gesundheitswesen in Zukunft arbeiten. Das ist meine größte Sorge, ehrlicherweise gesagt, wenn jetzt ganz viele in Rente gehen. Ich hätte die eigentlich alle gern noch dabei und ich finde, man muss denen gar nicht allen die Digitalisierung aufzwingen, aber ich hätte sie gerne im System, damit denen, die auch langfristig in dem System weiterarbeiten und Patienten versorgen, die Möglichkeit haben, diese Entwicklungen zu tun. Ja.
Sehr spannend an die Hersteller von technologischen Lösungen.
Interaktion, ja, also Ansprache, bewusstes Einbeziehen, das, was man früher oft nicht gemacht hat, dass Ärztinnen und Ärzte in der Entwicklung am besten von Beginn an mit einbezogen werden, ein enger Abgleich stattfindet zwischen den Business-Ideen und dem tatsächlichen praktischen Nutzen im Alltag, weil ich glaube, nur so kann man erfolgreich entwickeln. Und dann auch gemeinschaftlich Lösungen suchen. Und wir sind im Bereich oder in einer Zeit, wo wir ohne diese Interaktion zwischen Medizin und Industrie, die ja früher immer als sehr problematisch eingestuft wird, ohne die können wir nicht. Wir werden den Bereich Digitalisierung, KI nicht ohne diese Interaktion bewerkstelligen können.
Ja, kann ich zu 100% unterschreiben. Mir wurde dennoch vor kurzem gesagt, das ist mal mit den Ärzten so anstrengend, ja, die wollen immer nur das Alte behalten. Und ich glaube, das ist so ein pauschales Urteil. Man braucht gute Übersetzer zwischen den Praktikern und das wirklich in digitale Lösungen zu übersetzen und Vermittler. Genau. Aber die Zusammenarbeit ist unfassbar wichtig. Punkt. Kann ich immer nur wieder bestätigen. Und zuletzt, das, wo Sie auch sehr zu Hause sind und sich gut auskennen in der Politik.
Politik sind auch Rahmenbedingungen, ist auch das Erkennen, wo wir wirklich stehen und was machbar ist. Und natürlich ist Politik viel, viel komplexer, als auch auf einen Fachbereich zu gucken. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ob ich die perfekten Signale weiß, das kann ich letztlich auch nicht sagen, aber die Politik muss den Menschen auf jeden Fall zuhören, die jetzt Medizin studieren, die jetzt in ihrer Facharzt-Aus- und Weiterbildung sind und sich überlegen, wie die Rahmenbedingungen so geschaffen werden können, dass diese Menschen mehr, häufiger nach dem Studium medizinische Versorgung machen wollen und eben halt auch wirklich da ihre Zukunft darin sehen und dann am Ende auch finden können.
Das war ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für Ihre Energie und Ihren Enthusiasmus und Ihren Weitblick in so viele verschiedene Bereiche hinein und dass Sie so intensiv mit Ihrem Zentrum vorangehen. Ich bin gespannt und ich bin mir sicher, dass Sie in 2 Jahren Ihre Ziele erreichen werden. Und dann sprechen wir spätestens uns wieder. Ich freue mich dann mal wirklich auch so aus der Praxis zu hören, was ist denn jetzt mit dem Patienten, was ist da anders und wie erleben Sie das? Alles Gute weiterhin auf Ihrem Weg.
Vielen Dank.